Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und hören auf ein Musikstück der Band. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich lese euch aus Matthäus 28 die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Anhand dieses Missionsauftrags Jesu sind mir drei mutmachende Aussagen bewusst geworden. Zum einen kann sich jeder Einzelne von uns immer wieder darüber freuen, dass andere Menschen diesem Auftrag Jesu gefolgt sind. Denn so kam die Lehre Jesu, also auch das Evangelium, zu uns. Jesus hat durch Worte von Menschen und durch seinen Heiligen Geist uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir dürfen an Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz glauben. Er hat für unsere Schuld bezahlt, damit uns vergeben wird. Außerdem lehrt uns Jesus an anderer Stelle, welch großartige Zukunft uns noch bevorsteht, wenn das jetzige Zeitalter vollendet ist. Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, um mit uns zu herrschen. In seinem Friedensreich werden wir schon sehr viel Segen erfahren. Aber es kommt noch viel besser. Danach wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dort werden wir in enger Gemeinschaft mit Gott ewig leben. Diese Verheißung macht uns Mut in schweren Zeiten. Wir wissen, der Höhepunkt unseres Lebens kommt erst noch. Und zuletzt motiviert dieser Missionsauftrag eben dazu, unseren Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, umzusetzen. Wir sind eben nicht nur hier, um die Wartezeit zum Himmel möglichst schön zu überbrücken. Nein, wir sind hier, um die Botschaft Jesus zu bezeugen, Menschen zu taufen und sie in der Jüngerschaft anzuleiten. Und das geschieht auch gerade jetzt hier bei uns. Wir freuen uns, demnächst vier Geschwister taufen zu können. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, der steht uns durch seinen Geist zu jeder Zeit bei. Und daher können wir trotz Entbehrungen, trotz Anfeindungen das Evangelium bezeugen. Und auch jetzt zur Corona-Zeit können wir das tun. Das ist die Gelegenheit. Viele Menschen kommen ins Fragen und suchen nach Gott. Und lasst uns diese Gelegenheit nutzen, gerade jetzt das Evangelium zu bezeugen. Wie wir unser Leben bis zu Jesu Wiederkunft als einen Gottesdienst gestalten, dazu werden wir später von Michael noch eine Predigt hören. Aber jetzt bete ich mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, ich danke dir für deine unermesslich große Gnade. Du erreichst und veränderst Menschen durch dein Wort und durch deinen Geist. Danke, Herr, dass du uns auch mit deiner Botschaft der Errettung erreicht hast. Du hast uns aus Sünde und Tod errettet. Wir sind nun deine Kinder. Dir gebührt aller Lob und alle Anbetung, denn du hast uns rein aus Gnade errettet. Und wir dürfen dich und dein wunderbares Werk hier in der Welt bezeugen. Mach uns immer wieder auf diesen großartigen Auftrag aufmerksam, Mach uns ihn bewusst, dass wir nicht daran vorbeileben. Danke, Herr, dass du uns zu jeder Zeit durch deinen Geist auch beistehst. Führe uns in unserem Leben und rüste uns mit allem aus, was wir brauchen, um dich mit unserem Leben zu ehren. Danke auch für heute Morgen, dass wir hier als Geschwister zusammenkommen können, um gemeinsam dich anzubeten und auf dein Wort zu hören, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Herr, segne auch die Predigt später von Michael, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet, und bereite uns auch auf das vor, dass unsere Herzen offen sind und wir bereitwillig das annehmen, was du uns in unser Leben hineinsprechen möchtest. Danke, Herr, dass du auch bei allen Glaubensgeschwistern bist, die heute nicht hier sind. Du siehst ganz genau, wer leidet, wer krank ist, wer verfolgt wird. Danke, Herr, dass du ihnen beistehst und durchträgst, und lass sie das auch immer wieder spüren. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes. Schenke uns einen guten Austausch. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Ja, nach langer Zeit können wir nun endlich als Gemeinde wieder gemeinsam im Gottesdienst singen. Und das wollen wir mit Freude und vom ganzen Herzen tun. Wir beginnen mit dem Lied "Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben" aus der Mappe Nummer 18. Ich begrüße alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Möchte sich ein Gast kurz vorstellen oder gibt es Grüße von anderen Glaubensgeschwistern, dann wäre jetzt Gelegenheit dafür. Bitte nehmt auch herzliche Grüße von uns mit, wenn ihr in nächster Zeit in andere Gemeinden kommt oder andere Geschwister besucht. Ich möchte auch noch einen Gast vorstellen, und zwar Michael Maas aus der Gemeinde Westoverleding. Im Rahmen des Reisedienstes unseres Bundes wird er uns heute das Wort Gottes verkünden. Und nachher, bevor er predigt, wird er noch das ein oder andere zu seiner Person sagen. Herzlich willkommen hier in der Gemeinde und danke für deinen Dienst. In der vergangenen Woche gab es 2 Geburtstage bei uns in der Gemeinde und im Freundeskreis. Darunter sind Nina und Justus. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe auch einen Bibelvers für euch. Der steht im Psalm 139, Vers 14. Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Liebe Geburtstagskinder und auch alle anderen Geschwister, ich wünsche euch, dass ihr immer wieder im Leben in diesen Lobpreis Gottes einsteigen könnt und staunt darüber, wie wunderbar Gott euch gemacht hat. Und wenn ihr das ein oder andere Mal auf euer Leben zurückschaut, ihr einfach auch merkt, nicht nur mich hat er wunderbar gemacht, sondern auch mein ganzes Leben gestaltet er auf wunderbare Weise. Und er hat einen Plan in meinem Leben, den er verfolgt. Und das soll euch dann Mut geben, wenn ihr vielleicht auch mal schwierige Zeiten habt, dass ihr immer wisst, Gott hat einen Plan und er gestaltet mein Leben wunderbar. Und egal was kommt, es führt zum Besten. Ja, das wünsche ich euch und auch der ganzen Gemeinde. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen. Kommenden Samstag wollen wir 4 Geschwister taufen. Darunter sind Amir, Kimya, Mohammed und Fassani. Wir haben ja am vergangenen Dienstag in der Gemeindestunde schon die Taufzeugnisse gehört und der Taufe zugestimmt. Und deswegen werden wir sie dann kommenden Samstag taufen. Amir wird auch Gemeindeglied werden. Die Taufe findet, wie schon gesagt, am kommenden Samstag statt, um 10 Uhr. Und der Gottesdienst wird allerdings ohne Gemeindegesang sein. Also nur die Band singt. Wir als Gemeinde können gerne im Herzen mitsingen. Ich sage das nur, weil wir ja sonntags jetzt eine andere Regelung haben. Am kommenden Sonntag feiern wir Erntedank. Und wer dazu Früchte, Gemüse oder andere Erzeugnisse beitragen möchte, kann am Samstagmorgen vor dem Taufgottesdienst oder hinterher die Gaben nach unten in den Keller bringen. Bitte achtet darauf, dass ihr das nicht während des Gottesdienstes macht, das wird vielleicht so ein bisschen stören. Reinhard und Petra Müller werden dann gegen Nachmittag am Samstag ja, die Gaben nehmen und den Altarbereich dekorieren. Einen herzlichen Dank schon mal für alle Gaben, die ihr da beisteuert. An Erntedank sammeln wir ja auch eine Spende ein und die soll an unsere drei Missionare gehen. Das sind ja Ulrike Müller, Albert Kronen und Bechner Michael. Ihr seht sie auch auf der PowerPoint. Dann nochmal ein Bild vor Augen. Hin und wieder waren ja der ein oder andere auch schon mal hier, aber gerade jetzt auch zur Corona-Zeit werden sie die Spenden gut gebrauchen. Ja, Corona-bedingt war unser Frühjahrsputz auch nicht so umfangreich. Daher wird es demnächst einen Fensterputz zum Feierabend geben. Und der findet am Dienstag, den 6. Oktober, hier in der Gemeinde statt. Und zwar von 16 bis 19 Uhr. Wer da sich beteiligen möchte, bitte bringt doch eigene Putzutensilien mit. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Marlies Rode ansprechen. Nochmal zur Wiederholung. Fensterputz zum Feierabend am Dienstag, den 6. Oktober von 16 bis 19 Uhr. Am Sonntag in 2 Wochen, also am 11. November, Oktober, ja, das habe ich vorhin schon falsch gesagt, werden wir nach langer Zeit wieder Abendmahl hier im Gottesdienst feiern. Das geht leider nur unter strengen Hygienebedingungen, aber wir haben wieder hier im Gottesdienst Abendmahl und das auch in beiden Gottesdiensten. Ja, ich denke, wir freuen uns alle gemeinsam darauf. Es war ja eine lange Zeit, wo das nicht so richtig möglich war. Und ja, es hat schon gefehlt. Ja, es waren reichlich Informationen, die ich weitergegeben habe. Falls ihr die nochmal nachlesen wollt, der neue Gemeindebrief ist raus. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Das meiste ist da auch abgedruckt. Und zudem gibt es auch viele andere interessante Sachen, wie Zeugnisse oder Berichte. Also schaut rein. Für Gemeindeglieder liegt der Gemeindebrief wie gewohnt in den Fächern aus und Gäste können im Foyer am Stehtisch einen mitnehmen. Und zum Schluss noch ein Hinweis von Marlies. Die Organisation GAIN sammelt Spenden für Flüchtlinge, die in dem abgebrannten Lager in Moria untergebracht waren. Ihr habt das ja bestimmt in den Nachrichten verfolgt, das Lager ist abgebrannt und den Flüchtlingen geht es dort sehr schlecht. GAIN hat da vorher schon geholfen und jetzt aufgrund der Lage setzen sie sich da natürlich noch mehr ein. Wenn ihr spenden wollt oder Informationen wollt, im Foyer liegen dazu auch Informationszettel aus. Ja, im ersten Gottesdienst hatten wir ein Gebetsteam. Ich weiß nicht, ob im zweiten Gottesdienst auch jemand bereit ist, das zu tun. Okay, das ist nicht der Fall. Ja, es kann halt nicht in jedem Gottesdienst einen geben, aber ihr könnt gerne uns Älteste ansprechen, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt. Kommt gerne zu uns und wir freuen uns dann mit euch zu beten und für euch zu beten. Ja, die Kollekte, die wir nachher einsammeln werden, vorne im Foyer, da an der Säule steht ja der Korb, dafür möchte ich jetzt noch danken. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns so reichlich versorgst, so dass wir eben auch etwas von unserem Reichtum abgeben können, um an dem Bau deines Reiches mitzuwirken. So segne doch diese Gaben und führe und leite du auch die Verwaltung des Geldes. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir nehmen uns jetzt ganz speziell Zeit, um unseren Herrn von ganzem Herzen zu loben und anzubeten. Und dazu singen wir 2 Lieder. Wir beginnen mit dem Lied aus der Mappe Nummer 25, Vater, ich komme jetzt zu dir.
Ich begrüße Sie, ich bin Michael Maas, ich komme aus Westoverledingen, das liegt zwischen Leer und Papenburg in Ostfriesland, noch in Ostfriesland. Papenburg ist schon das Emsland, das ist also schon, hätte ich beinahe gesagt JWD, nein. Aber das ist außerhalb, im Ausland. Ja, war jemand schon von Ihnen in Ostfriesland? Ist schön da, oder? Ja, Sie brauchen nicht meinetwegen, ich bin kein gebürtiger Ostfriese, von daher. Bitte? Ah, super. Wo? In Leer? Kann man da eine Gemeindefreizeit machen? Oh. Das ist das Wichtigste. Prima. Ja, da bin ich seit 11 Jahren in Ostfriesland. Ursprünglich bin ich eigentlich in Ostwestfalen. Und zwar komme ich aus der Gemeinde, ja nicht ganz ursprünglich, aber das ist war meine baptistische Heimatgemeinde, aus der die Missionarin Ulrike Müller kommt. Das ist nämlich in Bünde, Ostwestfalen. Und ich habe mir eben sagen lassen, die ist immer noch so quirlig heute, wie sie schon vor vielen Jahrzehnten war. Okay, da bin ich, als ich 22 Jahre alt war, nämlich dann gläubig getauft worden in der Baptistengemeinde in Bünde. Da bin ich aufgewachsen in Bünde und zwei Jahrzehnte etwa knapp und bin dann zum als gläubiger Mensch zum Studium nach Basel gegangen in die Schweiz und habe dann während meines Theologiestudiums mich mit der Tauffrage erst auseinandergesetzt und habe dann eigentlich gemerkt, was denn wohl von der Bibel her dran ist. Und da habe ich mich dann entschieden und habe gesagt, weil ich die Taufe als ein Zeugnis vor den anderen Menschen ansehe, auch vor allen Dingen vor denen, die mich kennen, vor Fremden ist immer einfach, aber vor denen, die mich kennen, nämlich in Bünde, Westfalen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich gesagt, ich möchte gerne getauft werden in meiner Heimatstadt. Obwohl andere Kommilitonen, also Mitstudenten, die hatten da irgendwo einen Swimmingpool sich gemietet und da wurden dann auch einige Studenten getauft. Bin ich zu schnell? Ein bisschen, danke. Wenn ich wirklich richtig schnell bin, dann heben Sie die Hand und das ist dann so wie, ein, wie bei der Bremse dann. Ja, okay. Ich bin da ja schon ein bisschen älter, seit über 40 Jahren verheiratet. Und bin eine derselben und Frau, muss man auch dazu sagen. Und ich habe 5 Kinder und die sind schon alle irgendwo aus dem Haus. Und wir freuen uns als Ehepaar, Ruhe zu haben zu Hause. Und unseren Tag so einzuteilen, wie wir es eigentlich für gut empfinden. Ich meine, ich bin zwar noch natürlich im Berufsleben tätig als Pastor da in der evangelisch-freiheitlichen Gemeinde in West-Oberledingen. Aber man kann noch relativ sich selber die Zeit einteilen. Das ist ja immer schon mal wertvoll. Und wir haben auch inzwischen 7 Enkelkinder. Ob das schon alles ist, weiß ich nicht. Aber wenn es dann noch mal mehr wird, ich kann ja vielleicht noch mal wiederkommen, wenn ich die Erlaubnis bekomme. Gut. Ich habe die, war jemand schon mal von Ihnen, also aus Friesland habe ich gefragt, aber schon mal in Israel? Auch einige, schön. Und da hat es Ihnen wahrscheinlich auch gut gefallen, vermute ich mal. Und da hat man vielleicht auch besondere Erlebnisse gehabt, vielleicht, wo man gedacht hat, oh, hier war Jesus an dieser Stelle, in der Synagoge in Nazareth oder was noch da von übrig ist, sagen wir mal, am See Genezareth oder an anderen Orten. Oder hier ist Jesus durchgegangen durch, damals hieß es Samaria. Und dann denkt man natürlich an diese Dinge und fragt sich, ob einem das jetzt vielleicht auch besonders berühren könnte. Ja, und es gibt Menschen, die lassen sich besonders berühren durch etwas. Es gibt auch Menschen, die sagen, also wenn ich mich glaubenstaufen lasse, dann möchte ich gerne im Jordan glaubensgetauft werden. Gibt es jemand, der hier im Jordan getauft wurde? Nein, nur mit niedersächsischem Grundwasser. Gut. Auf jeden Fall ist es für manche Menschen sehr wichtig, gewisse Orte zu haben und da das besondere Erlebnis zu erfahren. Und dieses besondere Erlebnis ist oft so unvergesslich für sie und sie machen sehr vieles an diesem Erlebnis fest, was nicht ganz falsch ist, aber auch nicht immer ganz richtig. Die Frage ist, ob man Gott zum Beispiel in Israel, ob man Jesus auch heute in Israel vielleicht mehr und bewusster erlebt als hier bei uns zu Hause in unserem Land in Niedersachsen. Einige würden vielleicht sagen ja und andere sagen, es ist ganz egal, wo ich auf der Welt bin. Ich glaube, dass man Gott überall auf der Welt in gleicher Intensität erleben kann und dass das Menschen schon immer in der Geschichte der Religionen erlebt haben, dass Gott ihnen begegnet. Auch wenn sie das nicht immer so richtig definieren können. Und so stand denn einmal in der Antike auf dem Marktplatz in Athen so ein Altar, da hatte eben, hatten die Philosophen die Inschrift drauf gesetzt, dem unbekannten Gott. Vieles war für sie von Gott und von ihrem Glauben nebulös, also ein bisschen unklar und verschwommen. Viele Menschen gehen zwar nicht zur Kirche, aber sie glauben an Gott. Einige beten auch sogar, auch deutlich mehr als zur Kirche gehen. Also da ist nach wie vor im Grunde genommen dieser geistliche, spirituelle Ansatz da und dieses Empfinden, und es wird sich immer wieder zeigen, dass das stimmt, was eigentlich schon der Prediger Salomo gesagt hat. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und in der Bibelstelle von dem Areopag, von dem Athener Marktplatz, wo der Apostel Paulus war und diesen Altar mit der Inschrift fand, dort hat er dann auch Folgendes gesagt in der Apostelgeschichte 17, Vers 27, 28. Alles das, was die Menschen so von Gott so wahrnehmen in der Welt, hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Denn in ihm, übersetzt die Neue Genfer Übersetzung weiter, dessen Gegenwart alles durchdringt, in ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. Manche Menschen würden das vielleicht als Anlass nehmen, zu sagen, ja, die ganze Welt ist von Gott beseelt. Und sie haben dann eine religiöse Auffassung, die man als Pantheismus bezeichnet, wo eben halt Gott in dem Baum zu finden sei, in dem Stein oder im Wasser oder was auch immer. Das sieht die Bibel natürlich schon anders, weil die Schöpfung, da wohnt Gott nicht so in jedem Gegenstand drin, sondern aber sie ist ein Beweis der Existenz Gottes und Gott hat seine Spuren dort hinterlassen. In jedem menschlichen Leben hat er uns seine Spuren hinterlassen, weil wir alle ein Stück weit Kopie von Gott sind, nämlich als Ebenbild Gottes, während manche das dann allerdings auch überziehen und sagen, ja, wir sind alle Gott irgendwo ein Stück weit. In der Nachkriegszeit, als die Menschen dann darüber haderten mit Gott, dass die Situation so schwierig geworden ist und dass die Kriege so viel Leid und Elend gebracht haben, da haben sie dann angefangen aufzuhören, an Gott zu glauben, so wie sie es vielleicht vorher hatten. Also an den persönlich existierenden und persönlich erfahrbaren Gott. Nun glaubte man nur noch, dass man eigentlich Gott zwar noch für wahr hält, existent hält als Schöpfer, aber nicht mehr als den, zu dem wir jetzt eine persönliche Beziehung haben, mit dem wir ganz persönlich unser Leben gestalten. Gott scheint einfach irgendwo die Welt gemacht zu haben, den Menschen reingesetzt zu haben und jetzt soll er mal hier diese Schöpfung verwalten, bebauen, bewahren etc. Und irgendwo fühlt man sich dann manchmal als Mensch vielleicht ein bisschen alleingelassen, so ähnlich wie der kleine Prinz in der Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry, der sich da auf seinem einsamen Stern befand und im Grunde genommen ja auch eigentlich jemanden brauchte zum Gespräch mit seinen Gedanken und dann ja auch da den Fuchs dann fand. Wir leben in dieser Welt als Menschen, die wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, in der tiefen Gewissheit, dass Gott mit uns in einer Beziehung steht und dass er auch gegenwärtig in einer Beziehung mit uns steht und dass Gott nicht irgendwann nur die Welt gemacht hat und gesagt hat, so, seht mal zu, wie er damit zurechtkommt. Wir leben eigentlich heute mit Gott persönlich, aber wir leben auch, selbst wenn wir keine persönliche Beziehung zu Gott haben, trotzdem würde ich sagen, in der Gegenwart von Gott. Denn in ihm leben, weben und sind wir, so hatte es die Luther-Übersetzung gesagt in der Apostelgeschichte 17, also in Gott sind wir eigentlich irgendwo immer mehr oder weniger verbunden. Gott ist immer irgendwo da. Und er hat den Menschen nicht irgendwo isoliert in die Welt gesetzt, als hätte Gott gesagt, das ist zwar meine Welt, aber ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum. Uns ergeht es vielleicht damals, wie damals Jesus erging, auch so, dass man in eine Situation kam, wo man ihn gar nicht als den Sohn Gottes erkannte, obwohl er unter den Menschen war. Was nicht heißt, dass jeder Mensch eine Beziehung zu Jesus hatte, dass jeder Mensch ein erlöster Mensch war. Aber doch war Gottes Sohn mitten unter ihnen. Und sie erkannten es nicht, ja, nicht einmal die 10 Aussätzigen, die alle gesund wurden und wo dann einer nur nachher zurückkam und Jesus es dankte, weil er merkte, Jesus war nicht nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber als Jesus durch Israel ging, auch wenn er punktuell hier und da manches Wunder tat und wenn er die Menschenmassen auch anzog durch seine Predigten, nicht alle Menschen haben erkannt, dass da Gott unter den Menschen ist. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns, sagte der Apostel Johannes am Anfang seines Evangeliums. Jesus war ein ganz normaler Mensch, vielleicht manchmal für manche Leute zu normal, dass sie deshalb nicht offen waren, an ihn als den Messias zu glauben. Jesus war ein gewöhnlicher Mensch, kein Alien, kein Sonderling außerirdischer Art, sondern er wurde als Mensch geboren und war ganz und gar Mensch mit allem, was so das Menschsein so mit sich bringt. Von schlafen müssen, essen, trinken und so weiter und so fort. Aber für viele Menschen war das nicht nachvollziehbar. Gott muss immer ganz, ganz außergewöhnlich sein. Das andere Extrem, was noch entstand, wo Menschen dann die Göttlichkeit Jesu anerkannten, war, dass sie anfingen, nicht nur ihn zu verehren, sondern auch das, wo sie glaubten, das würde Jesus darstellen, zum Beispiel spätere Jesusfiguren. Jetzt, nach Jesus, leben wir in einer Welt, in der Gott eigentlich nicht weniger präsent ist als damals oder auch als vor Jesus. Ja, eigentlich sogar noch mehr, weil er ja seinen Heiligen Geist gesandt hat und der bleibt unter uns, sagte Jesus. Und Gott finden wir nicht irgendwo auf der Welt, nicht auf dem einen oder anderen Berg, wie Jesus es einer Samariterin gegenüber erklärt hat, sondern wir finden ihn, wenn wir ihn anbeten, im Geist und in Wahrheit. Ein jüdischer Rabbi meinte einmal, Gott, ja, wo ist Gott? Auf die Frage, wo findet man ihn? Dort, wo man ihn einlässt, sagte er. Menschen leben eigentlich nie weit entfernt von Gott. Er ist uns so nahe, dass er unsere unausgesprochenen Gedanken hört und dass er weiß schon, was wir sagen wollen, bevor wir es ausgesprochen haben. Und darum dürfen wir in jedem ehrlichen Gebet auch ganz genau wissen, Gott ist uns nahe. Er ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen, sagt der Psalmist. Gott will auch gar nicht weit weg sein, denn er hat uns Menschen geschaffen, dass wir mit ihm leben. Wir sind von ihm geschaffen und für ihn geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm. Und weil wir nicht geschaffen wurden, um erst im Himmel mit ihm Gemeinschaft zu haben, sondern auch schon auf der Erde, darum gilt auch für das Leben hier in dieser Welt in völlig normalen Bezügen, auch wenn wir nicht irgendwo im Gottesdienst sitzen, sondern bei der Arbeit oder zu Hause sind, es gilt ein Leben vor Gott hier und heute. Es ist ein Leben vor Gott. Alles, was Gott geschaffen hat, dient dazu, wie wir Menschen zu einem Leben mit Gott, ein Leben mit Gott zu führen. Das Leben in dieser Welt, das Gebrauchen von den Dingen in dieser Welt, die von Gott kommen, das ist das Anliegen Gottes, weil Gott dieses gemacht hat für die Gemeinschaft mit ihm. Und so konnte er schon im 1. Timotheusbrief in Kapitel 4, Vers 4 und 5 Folgendes sagen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns da von Gott trennen. Manche Christen haben so diese Auffassung, es gibt gewisse Dinge, mit denen darf ein Christ auf keinen Fall etwas zu tun haben. Oder das ist nicht gut. Es ist alles erlaubt, sagt die Bibel. Es ist nicht alles nützlich, alles förderlich, sagt die Bibel auch in einem Atemzug. Aber wir können nicht von vornherein separieren, wir können nicht trennen und sagen, das in der Welt ist gut und das in der Welt ist schlecht. Das ist nicht im Grunde genommen das, was materiell ist. Es ist nicht der Ort, es ist nicht die Region. Und sicherlich haben manche Menschen einen schlechten Einfluss auf andere. Aber es ist nicht der Mensch, sondern es ist im Grunde genommen das, was aus diesem Menschen rauskommt. Es sind Werte zum Beispiel, die wir möglicherweise auch übernehmen, die wir akzeptieren oder die wir ungeprüft vielleicht hinnehmen. Aber es gibt eben nicht einen Ort in der Welt und es gibt keine Sache, keinen Gegenstand, wo man nicht sagen könnte, das geht gar nicht für einen Christen. Was wir nicht missbrauchen, was wir gebrauchen, was wir von Gottes Schöpfung her annehmen, ist ein Leben vor Gott, genauso wie wenn wir in einem Gottesdienst sitzen, weil wir vielleicht in einem Gottesdienst, so wie Sie jetzt, nicht automatisch ein spirituelles Erlebnis haben. Sie sind jetzt einfach erstmal Zuhörer in einem ganz normalen, von ganz normalen irdischen Steinen gebauten Haus. Ob hier Gott ist oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Wir leben aber alle nach der Bibel vor Gott, in der Gegenwart Gottes. Ob wir das merken und ob wir die heilige Nähe Gottes ganz besonders spüren, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber wir dürfen in dieser Welt leben, weil wir überall vor Gott sind. Nämlich Flügel der Morgenröte, flöge bis ans äußerste Meer, so wärest du auch dort, sagt der Psalm 139. Ich kann gar nicht weg von Gott eigentlich. Und manchmal gibt es so, als wenn man Kinder hat und wenn die Kinder nicht unbedingt immer so fromm sind, wie man es gerne sich wünscht, dann hat man manchmal auch den Eindruck, es gibt auch Situationen, wo die Kinder irgendwo in Sachen Glauben völlig weg sind. Vielleicht, was ihr persönlicher Glaube betrifft. aber sie sind nicht weg von Gott. Der verlorene Sohn in Lukas 15, der war auch nicht weg von Gott. Die Gedanken der Umkehr und der Buße, die kamen von Gott. Kein Mensch kann etwas wollen, wenn Gott das nicht macht, wenn Gott ihm nicht die Gelegenheit gibt. Wir leben mit dem, was Gott uns gibt, in einer völlig säkularen, weltlichen Welt. Und wir dürfen das annehmen als das Geschenk von Gott. Und wir dürfen manche Dinge viel mehr vielleicht genießen, als wir es tun, weil wir denken, das ist nicht genügend fromm genug, um das zu gebrauchen. Aber es ist die Welt, die Gott gemacht hat und wo er gesagt hat, das ist die Welt, in der ich euch reinsetze, als nicht nur Verwalter, indem ihr bestimmt ja bebauen und bewahren, sondern auch von den Früchten ja essen, also genießen. Und Paulus sagte bei Timotheus, was Gott geschaffen hat, ist gut und nicht schlecht. Und dafür dürfen wir danken durch das Wort Gottes, was uns sagt, was gut und was nicht gut ist. Und durch das Gebet, wo wir es in die Beziehung zu Gott setzen, wird es ja ganz anders in unserem Leben. Nicht, dass äußerlich alles anders wird, aber unser Verhältnis auch zu den Dingen. Wir verehren nicht die Gaben, aber wir verehren den Geber. Aber die Gaben nehmen wir dankbar an. Besonders als sehr eifrige Christen müssen wir da manchmal vielleicht ein bisschen neu lernen. Neu lernen, dass es mehr gibt in der Beziehung und im Leben vor Gott als eben das rein Spirituelle, das rein Geistliche, wo wir meistens auch sehr stark emotional berührt sind. Die einen arbeiten mehr über den Kopf, die anderen mehr über das Gefühl, aber so in dieser ganz persönlichen, sehr, sagen wir mal, intimen Beziehung zu Gott. Intimer ist ja innerlich. Nach dem Gottesdienst beginnt ja eigentlich genauso, aber das genauso das Leben vor Gott wie auch in dem Gottesdienst, weil es eben ein Leben in der Welt Gottes ist. Und wo wir das dankbar annehmen und nicht gegen Gottes Wort verwenden, können wir nicht nur uns, sondern auch Gott eigentlich eine Freude damit bereiten. Und es ist Gott eine Freude, wenn wir seine Schöpfung annehmen und sie dankbar gebrauchen. Dazu hat Gott diese Welt geschaffen, in der wir genießen und uns an ihr freuen dürfen. Und alle Gaben sind zur Verherrlichung Gottes, aber auch zur Freude des Menschen. Es wird mir Freude bereiten, sagt der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes zu den Israeliten, es wird mir Freude bereiten, ihnen Gutes zu tun. Haben wir das eigentlich schon mal so gesehen? Gott will unsere Hingabe im Leben. Ja, da reden wir und da wird viel darüber gepredigt. Aber wird eigentlich auch schon mal darüber gepredigt, dass die Bibel uns sagt, eigentlich manchmal ein bisschen mehr indirekt, Gott will, dass uns etwas gut tut. Gott will uns Gutes tun. Er will, dass es uns gut geht. Gott will, dass es dir gut geht. Und wenn du dich im Augenblick wirklich ganz dreckig fühlst, Gott will, dass es dir gut geht. Und wenn du alles vergisst von dieser Predigt, nimm dieses kleine Sätzlein einfach mit nach Hause. Gott will, dass es dir gut geht. Er will dich nicht leiden lassen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn man sich manchmal anstrengen muss, auch wenn es manchmal Stress und auch vielleicht auch sogar richtig massiv Stress geben kann in vorübergehenden kleinen Phasen. Natürlich muss man da manchmal ein bisschen gegensteuern, aber Gott will generell, dass es uns gut geht. Es gibt auch Stress, der tut den Menschen auch gut. Also zu wenig Arbeit ist ja auch, das wissen wir ja eigentlich auch, ist ja auch nicht gerade sehr guttuend für uns Menschen. Aber manchmal können wir ganz neu entdecken, dass Gott dies und jenes in unserem Leben zum Segen, wirklich zum ganz praktischen Segen uns gegeben hat. Und dass es einfach darauf ankommt, nicht ob wir es gebrauchen, sondern wie wir es gebrauchen. Aber es gibt eben auch ganz besondere diese spirituellen Momente. Diese Momente, wo wir ganz intim, innerlich, total stark berührt sind. Das kann nicht nur im Gottesdienst sein, das kann auch mitten irgendwo beim Einkaufen im Supermarkt sein, wo dir auf einmal Gott begegnet, weil er dir einen ganz klaren Satz in deinen Kopf gibt und dir etwas deutlich macht, dass das jetzt wichtig ist. Vielleicht, dass du einen anderen Menschen, den du ebenfalls im Supermarkt triffst, jetzt ansprechen sollst und wer weiß, was sich daraus oft noch entwickeln kann. Dieses spirituelle Erlebnis aber ist natürlich schon auch etwas, was wir nicht zweitrangig sehen dürfen und sagen, darauf kommt es gar nicht an. So nach dem Motto, ich kann Gott überall auf der Welt begegnen, ich brauche also nicht sonntags morgens zum Gottesdienst gehen. Das ist wiederum das andere Extrem. Auch da fällt man wieder auf der einen Seite vom Pferd herunter. Aber trotzdem haben wir ja gemerkt, dass das spirituelle Erlebnis mit Gott eben gerade in diesen Corona-Monaten doch anderswo beginnt als in einem Gottesdienst sonntags morgens. Denn die Bibel sagt, dass eigentlich zwei oder drei Menschen bereits die Gegenwart Jesu ganz intensiv erfahren können. Denn wo zwei oder drei zusammen sind in Jesu Namen, ist er ja mitten unter ihnen. Als ich als Student mit einem anderen mir öfter mal die Zeit genommen hatte, mit ihm zusammen zu reden und zu beten, da sind wir zu einer Gebetszeit in einem Wald gewesen, ein bisschen abseits von allen anderen Menschen, und haben dort uns Zeit genommen, für alles Mögliche zu beten. Wir haben keine Musik gemacht, wir haben also kein Instrument dabei gehabt, nicht gesungen oder so. Wir haben einfach angefangen, gesagt, wir sollten für dies beten und für jenes, wäre das nicht gut, wenn wir das machen würden. Also haben wir das angefangen und wir haben dann 10 Minuten, 20 Minuten, ich weiß es nicht, wie lange, wie wir da wirklich gebetet haben, aber dieses Miteinander von der Zeit des Gebets war für mich ein unglaublich starkes spirituelles Erlebnis, das ich bis heute nicht vergessen habe und wo ich bis heute den Eindruck habe, Gott hat da so wie ein bisschen ein Stückchen Himmel in mein Herz gegeben. Ein Moment der himmlischen Sphäre. Und da sind wir dann natürlich bei dieser Frage, ob es nicht eben doch einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen einem Leben vor Gott in dieser Welt allgemein und einem Leben vor Gott, weil wir als Gläubige im Namen Jesu zusammen sind und Gott sich in besonderer Weise uns offenbart. Grundsätzlich, wir könnten beten, so viel wir wollten. Wir können fühlen wollen, so viel wir wollen. Wir können so viel Lobpreismusik machen, wie wir wollen und uns emotional immer mehr Gott näher fühlen als ohne das. Aber wenn Gott das nicht macht, war es eine psychologische, emotionale, schöne Erfahrung, aber keine Begegnung mit Gott. Du kannst Gott nicht begegnen, wenn Gott sich nicht offenbart. Kein Mensch kann wissen, dass es Gott gibt, wenn Gott sich nicht in der Schöpfung und anderswo zu erkennen gibt, indirekt. Du kannst noch so viel beten und fasten, dich kasteien. Du findest Gott nicht, wenn Gott sich dir nicht offenbart. Denn wo der Herr nicht das Haus baut, da bauen die Arbeiter umsonst, sagt der Psalmist. Wo wir nicht Jesus suchen, mehr als unser Gefühl zum Beispiel, kommen wir auch nicht im Namen Jesu zusammen, sondern wir sind nur auf der Suche nach einem uns bekannten, vielleicht gewünschten Gefühl, aber wir müssen fragen, ob dies dann wirklich die Nähe Gottes ist. Leben in Gottes Gegenwart, das ist ein Geschenk, das allein Gott bestimmt. Das kommt von Gott und das kann kein Mensch machen. Und das kann sogar in Ausnahmefällen unabhängig davon sein, ob wir Jesus schon in unser Leben eingelassen haben oder nicht. Die Nähe Gottes spüren ist noch nicht unbedingt dasselbe, wie Gottes Geist zu haben und selbst ein Tempel seines Geistes zu sein. Gott kann so etwas schenken, weil er sich gerade jetzt uns zeigen will, weil er um unser Herz wirbt, weil er um unser Leben wirbt, weil er uns Gutes tun will und uns ermutigen will, ganz bewusst mit ihm zu leben. Aber er kann es auch schenken, weil er uns eine Bestätigung gibt, dass wir auf dem richtigen Weg zum Beispiel mit ihm sind. Das war einer der ganz wichtigen Gründe für die drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, warum sie das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung mit Jesu hatten. Warum plötzlich Mose und Elia erschienen, nämlich die beiden Garanten für das Alte Testament, mit denen plötzlich Jesus zusammenstand und in dieser Offenbarung deutlich wurde, Jesus, Mose und Elia, die gehören zusammen. Jesus ist also die Fortsetzung mit seinem Neuen Testament, die Fortsetzung des Alten. Und die gehören unbedingt zusammen. Und wir haben ja auch zu Recht alle noch Bibeln, in der Regel, die sowohl das Neue als auch das Alte Testament umfassen. Das war also einer der wichtigen Gründe für Petrus, Jakobus und Johannes, mit Jesus dann auf dem Berg der Verklärung zu sein und diese Erscheinung mit Mose und Elia zu haben und dann festzustellen für sie als Menschen, die nachher die Leiter der ersten Gemeinde waren, dass sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Gerade dann diese Gewissheit zu haben und diese Erfahrung, von dieser Erfahrung zu zehren, wenn Jesus nicht mehr da ist, war sicherlich ein ungemein großer Gewinn für sie. Es war ein ganz besonderer Moment, den sie sicherlich auch lebenslang nicht vergessen haben. Aber der Moment kam und er ging. Und nicht sie konnten es bestimmen, sondern Gott allein. Nicht wir können es erzwingen, wie stark sich Gott auf uns zubewegt in seiner Heiligkeit, aber wir können ihm mit unserem Leben die nötige Plattform bieten, weil er ja Menschen als Krone der Schöpfung in diese Welt gesetzt hat und weil er den Menschen zum Verwalter gemacht hat und weil er mit dem Menschen vor allen Dingen, der ist das Ebenbild, nicht irgendein Tier, mit dem will er ja die Gemeinschaft haben und die Kommunikation. Und diese Plattform ist punktuell unsere vielleicht direkte spirituelle Suche nach ihm, die aber nicht zweierlei sein sollte, sodass wir zwischen spirituell unterscheiden und dann zwischen unserem alltäglichen Leben, wo wir eben nicht sonntags morgens im Gottesdienst sind und schöne Lieder singen. Gottesdienst, sagte Paulus, ist keine Veranstaltung, es ist eine Lebensweise, ein Leben, das sich nach Gott richtet und ihm dient. Die Veranstaltung ist ein Impulsgeber für dieses Leben, könnte man sagen. Das Abendmahl ist ja nicht etwas, was uns auch automatisch frömmer macht. Es ist eine Verstärkung unseres Glaubens, weil es durch die Erinnerung an Jesus nochmal neu sagt, da auf Golgatha, vor 2000 Jahren, da ist es echt passiert. Und weil es wirklich echt passiert ist, darum ist es auch klar, dass es Sündenvergebung gibt. Und weil du Jesus dein Leben anvertraut und deine Schuld bekannt hast, darum gibt es auch echt für dich im Leben das geklärte Leben vor Gott. So ist das Abendmahl ein ganz starker, vielleicht sehr nachhaltiger Impuls für unser Leben, das uns immer wieder aufrichtet und ermutigt, wo wir nicht im Grunde genommen an unsere Schuld denken sollen, denn wir tun das zum Gedächtnis an Jesus, nicht an die Sünde. Ich bin da manchmal biblischer als manchen das lieb ist. Da poche ich auf die Worte, so wie sie in der Bibel stehen. Wir dürfen nicht kleinreden, was klein ist, aber wir dürfen auch nicht überhöhen, was nicht zu überhöhen ist. Der Gottesdienst am Sonntag ist wichtig, aber er ist nicht alles. Nicht mal die Hälfte, würde ich sagen, aber er ist auch nicht unwichtig, weil er unser tägliches Leben beeinflussen wird, weil er uns in unserem täglichen Leben hilft und da werden wir unser Leben mit Gott eng verknüpft sein lassen. So wie das Paulus schon gesagt hatte, dass die Sklaven in der Antike wissen sollten, dass sie nirgendwo ohne Gott sein müssen, denn ihr ganzes Leben und Tun, ihr Tun und Lassen, das dürfen sie von ganzem Herzen für Jesus tun, sagt er in Kolosser 3, Vers 23 und anderswo. Und im Römerbrief in Kapitel 12 sagt Paulus dann, was der eigentliche Gottesdienst ist und wie das funktioniert. Da sagt er in Römer 12, Vers 1 und 2, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm, was Gott gefällt. Die Welt, ihr Lieben, das ist nicht das, was vor der Gemeindetür ist. Die Welt ist nicht das, was an deiner Arbeitsstelle montags auf dich wartet. Die Welt ist nicht das, was ich zu Hause machen muss, wenn ich mich der Garten- oder der Haushaltsarbeit widmen muss. Das ist nicht die Welt. Die Welt nach der Bibel als gefallene Welt ist das, was im Grunde genommen fern von Gott ist. Aber die Schöpfung an sich ist nicht erst fern von Gott. Erstmal gar nicht fern von Gott, weil das ist eine Schöpfung Gottes und wir dürfen in dieser und sollen in dieser Schöpfung wissen, das ist ein Leben vor Gott in seiner Gegenwart, auch wenn es immer noch von der spirituellen Erfahrung zu differenzieren ist. Aber wir dürfen nicht zweigespalten werden in unserem Denken und in unserem Verhalten. So nach dem Motto, hier bin ich fromm, an meiner Arbeitsstelle, da mache ich das, was ich für richtig halte, notfalls auch mit Ellbogen. Es gibt keine Zweiteilung unseres Lebens, auch wenn wir zu zwei Existenzen gehören, zur himmlischen Existenz und auch zur irdischen Existenz. Aber Paulus spricht davon, dass eigentlich die Hingabe unseres Lebens, und damit meint er nicht den treuen Besuch des Gottesdienstes am Sonntagmorgen, sondern die Hingabe unseres Lebens in den Alltag hinein, für Jesus, das ist der Gottesdienst. Also Gottesdienst, könnte man sagen, beginnt nach dem Sonntagmorgensgottesdienst. Wenn unser Leben nicht ein Gottesdienst ist, dann ist auch der Sonntagmorgen nicht unbedingt wirklich ein Gottesdienst. Da gibt es eigentlich keinen Bruch theologisch, wohl aber einen Unterschied in der äußeren Gestaltung und auch vielleicht in der persönlichen Erfahrung. Weil der Zweck eines Kartoffelschälens beispielsweise das Essen ist und das Singen, Beten und Gottes Wort hören den Zweck der inneren Auferbauung und Hilfe hat. Und vielleicht warst du Gott näher, aber auch manchmal, als du dich für einen kleinen Dienst aus Nächstenliebe für jemand anders entschieden hast, als am Sonntagmorgen im Gemeindehaus zu sitzen und zu glauben, dass dies die frömmste Art des Lebens ist. Ihr dürft nachher gerne meine Predigt zerreißen, aber zerreißt nicht die Bibel und lasst das, was die Bibel sagt, wirklich stehen. Und wir können gerne über alles, was die Bibel sagt, reden. Und wenn du sagst, aber die Bibel sagt an der Stelle was anderes, reden wir gerne darüber. Vielleicht können wir ja tatsächlich einen gemeinsamen Weg an dieser Stelle finden. Aber mir ist es wichtig, diese Dinge ganz klar zu sagen, weil viele Christen darunter leiden, dass sie in der säkularen Umgebung gar nicht so richtig zurechtkommen und nicht freudig ihren Glauben leben können, weil sie denken, ich sag's mal jetzt ganz extrem und falsch, sie infizieren sich mit etwas. Warum haben Menschen angefangen, in christlichen Gemeinden Leute vom Abendmahl auszuschließen? Das hat sicherlich verschiedene Gründe, aber unter anderem der Grund, weil sie sagen, ja, die sind möglicherweise gar nicht gläubig und sie könnten vielleicht das beflecken. Wer befleckt da eigentlich was? Wo steht denn das in der Bibel? Ich bin immer für die Heilige Schrift, und zwar für die ganze Heilige Schrift und nicht für die selektiven Bibelverse von dieser oder jenen Konfession. Und ich bin nicht Baptist geworden, obwohl ich ursprünglich gar keiner in der baptistischen Gemeinde aufgewachsen bin. Nicht, weil ich sage, das sind alles die besseren Leute, sondern weil ich einfach die Glaubenstaufe für die richtige biblische Taufe halte. Punkt. Mein vergängliches Leben, und ich zitiere jetzt Galater 2, Vers 20. Mein vergängliches Leben, schreibt Paulus, auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Paulus redet nicht von dem Besuch des Sonntagsmorgens Gottesdienstes. Aber das ist Gottesdienst. Sein Leben hinzugeben für Jesus. Im ganz normalen Alltag. Und das andere ist das Bemühen, Gott mal eine Stunde besondere Zeit zu geben, die man immer wieder auch braucht. Das hat Jesus gemacht und er hat sich losgerissen von der Menschenmenge, um einfach allein zu sein, im Gespräch zu sein mit seinem Vater. Zeiten der Stille, ob das Anbetung, ob das Fürbitte oder was auch immer ist, Zeiten zum Auftanken, einfach wo er wusste, da stört ihn jetzt niemand, um ganz intensiv diese Nähe Gottes und die Heiligkeit Gottes wieder zu spüren und damit aufzutanken. Jesus hat das eigentlich, ja, manchmal fragt man sich, wie hat es eigentlich Jesus damals gemacht? So, manche Leute brauchen so junge Generationen, erlebe ich das bei uns so, die brauchen vor allen Dingen eines, tolle, gute Lieder, das ist für sie sehr wichtig. Darum haben wir auch seit letztem Jahr im Sommer angefangen, den musikalischen Teil aufzuwerten, weil wir sagen, Gottesdienst, das ist nicht eine musikalisch umrahmte Predigt, das ist falsch. Die Musik hat immer in der Urgemeinde eine ganz wichtige Rolle gespielt, der Gesang zumindest. Und wir müssen lernen, dass im Grunde auch durch die Musik, das ist ja auch eine Schöpfungsgabe Gottes, wie die Kunst, wie das Bild, wo Menschen zum Beispiel ein Stück weit von Gott etwas, in Anführungsstrichen, gepredigt bekommen. Und wir haben angefangen, diese Musik aufzuwerten, weil wir sagen, es ist wichtig, nicht allein für die jungen Leute, sondern es ist wichtig, dass wir Gott, wo immer wir ihm auch auf welche Art und Weise, von welcher Schöpfungsgabe auch immer begegnen können, aber dass wir die Gelegenheit dazu geben. Und das haben viele Menschen eben oft nur in der Gemeinde im Gottesdienst. Und darum haben wir angefangen zu sagen, ihr lieben Musiker, ihr habt die erste halbe Stunde für euch. Also nicht für euch, aber für Jesus und für die Gemeinde. Gestaltet sie, bringt die Gemeinde zum gemeinsamen Lobpreis, ermutigt sie. Natürlich ist das jetzt mit Corona anders geworden im Augenblick. Wir lassen im Augenblick bei uns auch nur singen, da wird noch nicht gesungen. Aber wir haben angefangen, der Musik einen Schwerpunkt zu geben. Und wir sind die zweite Gemeinde im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden von Deutschland, die einen hauptamtlichen Musiker berufen hat. Einen Popkantor, so nennt man das heute, wenn er halt für populare Kirchenmusik studiert hat. Wir wollen auch Nachwuchsmusiker. Wir wollen nicht nur die auch überlasten, die immer vielleicht dran sind und jeden Sonntag vielleicht noch zweimal, sondern wir wollen auch weitere Musiker haben und wir wollen, dass sie gut herangeführt werden. Und dazu braucht man eben einen Fachmann und dazu braucht man manchmal nicht nur ein Schulungswochenende. Wir merken dann, das ist zwar schön, die sind zwar motiviert vom Schulungswochenende, aber sie brauchen im Grunde genommen eine langfristigere Anleitung, so Schritt für Schritt für etwas, damit sie zu einem guten Zusammenspiel finden, damit sie wissen, wie sie was machen können, wie sie ihre Übergänge von einem Lied zum anderen besser hinkriegen und so weiter. Das muss man manchmal mehrmals proben und erproben und da ist es gut, wenn man jemanden hat. In der 50%-Stelle leben diese Musiker ganz normal. Also sie suchen sich dann natürlich die zweiten 50% anderswo, aber im Grunde genommen, es geht. Und das ist auch Gemeinde Jesu. Und wir sind total happy, dass wir als ländliche Gemeinde, ja, West-Oberleding ist eine ländliche Region, wer da schon mal war, der weiß das, dass wir einfach das hingekriegt haben. Dass wir innerhalb von wenigen Monaten der Gemeinde sagen konnten, okay, eigentlich suchen wir ja wieder einen neuen Jugenddiakon. Wir hatten einen einige Jahre lang, 5 Jahre. Das ist schon meistens über dem Durchschnitt. Also die Leute fühlen sich offensichtlich bei uns wohl. Aber wir wollen jetzt im Grunde auch für die Musik noch etwas übrig haben. Im Augenblick haben wir jetzt keinen Jugenddiakon. Dann nehmen wir mal 50% vom Jugenddiakon und nehmen das für den Musiker. Und so haben wir das auch gemacht. Und das hat auch geklappt. Und zum 1. September hat jetzt ein hauptberuflicher Musiker angefangen und der wurde letzten Sonntag eingeführt. Und wir freuen uns sehr, dass er nicht nur einen guten Draht zu den anderen Musikern hat, sondern dass sie schon miteinander sehr gut kooperieren. Und dass sie miteinander vor allen Dingen ein Ziel hat, also der, von dem hauptberuflichen Musiker weiß ich das, das Ziel, mit seiner Musik Gott zu dienen und Gott zu loben. Und das ist eine tolle Erfahrung, die, da bin ich sehr sicher, die wir da mit dieser Situation machen werden. Und alle freuen sich auch und sie sind natürlich auch, ja, bei der Vorstellung hat auch jemand gefragt, wir haben noch eine Orgel bei uns im Raum. Kann der auch Orgel spielen? Kannst du mal ein Lied vorspielen? Er konnte. Das hat dann die Senioren versöhnt mit dieser Entscheidung, einen Popkantor zu berufen, obwohl wir eigentlich die Hälfte unserer Bühne nicht einer Orgel opfern wollen. Das ist aber bei uns ein bisschen so. Aber das ist ein Thema für sich. Eigentlich war ich dabei, dass wir vor Gott leben. Ja, wir leben auch vor Gott in unserer Gemeinde, auch wenn manche die Orgel überhaupt nicht lieben und wenn wir auch im Grunde genommen schon lange keinen Orgelspieler mehr hatten und wenn wir auch einen 5-stelligen Betrag in die Reparatur so eines Geräts, eines Musikinstruments stecken müssen. Und das bleibt dann ja nicht dabei. Also es gibt Herausforderungen, aber wir leben in unserer Gemeindesituation und in unserem säkularen Bereich vor Gott. Wir haben besondere Berührungsmomente in der Gemeinde, im Gottesdienst, aber wir haben auch Menschen, die auch von besonderen Berührungsmomenten außerhalb von Gottesdiensten reden. Und wo sie auch merken, dass sie dieses Leben nicht unterscheiden, nicht separieren dürfen, sondern dass sie wissen, ich lebe vor Gott in der Gegenwart Gottes, auch in meinem ganz banalen Alltag, wo vielleicht herzlich wenig von Gott zu sehen ist. Manche Christen lieben es, wenn ihre ganze Wohnung mit frommen Versen gepflastert ist, ihre ganzen Wände, dicke Poster oder was auch immer. Ich liebe es auch, irgendwo einen christlichen Spruch zu haben. Meine Frau liebt auch schon mal, dann im Eingangsbereich durfte ich keins mit frommem Spruch aufhängen, nicht weil meine Frau was dagegen hat, aber weil sie einfach sagt, da möchte ich ganz bestimmte die und die schönen Bilder haben. So, und die gibt's nun mal nicht mit frommem Spruch und da passt vielleicht auch nicht so direkt immer was dazu. Also gut, okay, habe ich gesagt, machen wir. In meinem Arbeitszimmer bestimme ich aber selber, was ich da für ein Bild aufhänge. Und da hängt dann, oder steht auch schon mal auf dem Bücherregal ein kleiner Rahmen mit eben einem Spruch, nur ein Spruch. Ich brauche mehr nur den Spruch, meine Frau braucht eben mehr das Bild. Das ist auch gut. Aber wir dürfen nicht denken, das eine ist frömmer als das andere. Das gehört zusammen, weil es Gottes Welt ist. Wir dürfen ja auch nicht unsere Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten trennen. Die Liebe zu dem Gott, den wir sehen, den wir nicht sehen, gehört genauso dazu wie die Liebe zu dem Nächsten, den wir sehen können. Und so sagt es ja auch der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er sieht, fragt Johannes. Die Liebe in unserem Leben kommt von Gott. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, sagt Paulus. Das kommt vom Himmel. Die Liebe ist ein himmlisches Geschenk. Die Liebe Gottes kommt aus dem Himmel. Aber unser Glaubensbeweis und unser Glaubensleben passiert hier auf der Erde. Aber vor Gott, in der Gegenwart vor Gott. Und ich wünsche euch, dass ihr das miteinander erlebt, dass das im Grunde genommen nicht einfach zweite Wahl ist, sondern dass ihr vielleicht genau gerade an dem richtigen Platz seid und dort Gott erleben könnt. Und wenn ihr ihn nicht auch vielleicht selber so direkt großartig erlebt, vielleicht dann im Rückblick irgendwann sagen könnt, da war es für einen anderen Menschen meiner Umgebung von ungeheurer Wichtigkeit, dass ich da einfach meinen Glauben, meinen fröhlichen Glauben gelebt habe. Gott segne euch dazu. Amen. Jetzt bete ich noch für den Segen und wenn Sie können, stehen Sie nochmal auf. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.